Aber wie war jetzt die Navigation zum sechsten Sinn, zu einem sechsten Sinn, wenn man so will, der keinen Namen bekommen hat? Also wir sehen hier die Bewegung, wir sehen die Brille, die da wichtig ist. Und wir gehen gleich zu den Nobelpreisen, denn es sind in Wirklichkeit zwei, die dieser Gleichgewichtssinn bekommen hat. Der zweite, fangen wir damit an, der ist nicht gar so ernst, links unten, es wird ein Ignoble Nobel Prize vergeben, also so ein Scherz-Nobelpreis für Sachen, die nicht ganz ernst zu nehmen sind. Und Hermann Kingmar aus Maastricht hat den bekommen mit einem Team für die vergleichende Untersuchung, warum ein Diskuswerfer einen Schwindel bekommt und ein Hammerwerfer nicht. Das wird uns vielleicht der Herr Hegemann anhand der Inertialphänomene erklären können. Aber zurück zum ernsten Nobelpreis. Barany war ein Otologe und hat sich da sozusagen unter der Förderung von Gustav Alexander auf die Otologie spezialisiert und hat ein ganzes Jahrhundert Vestibularis-Forschung fokussiert auf eine klinische Anwendung. Und dafür hat er den Nobelpreis natürlich zu Recht bekommen. Und er hat immer noch eine sehr spezifische Untersuchung des lateralen Bogengangs, des Navigationsbogengangs. Wir schauen, wer ist wo. Und das ist immer noch sehr wichtig. Er hat dann später den Zugang zum Innenohr, das ja das Ziel einer gehörverbessernden Operation ist, durch Eröffnung des hinteren Bogengangs 1910 begangen. Erster. Ja? Dann hat, man darf nicht vergessen, 1900 hat der Politzer den Kessel zusammengeschimpft und hat gesagt, mit deiner Stabesentfernung werden die Leute in eine Meningitis und in einen Tod getrieben. Also das war irgendwie obsolet geworden, am Stabes zu operieren. Dann das nächste ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und er hat sich freiwillig gemeldet, trotz steifen Knies. Das war also kein Arbeitsflüchtling, wie man das in der modernen Medizin manchmal sieht, durch die Spezialisierung. Und die haben gesagt, na gut, von mir aus, du kommst in die Festung Przemysl. Das klingt lustig, aber das war ja in diesem schlecht zu verteidigenden Nordosten die größte Festung und war auch dann Schauplatz der größten Festungsschlacht des Ersten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg war auch viel entscheidender als der Zweite Weltkrieg, der ja eher als Folge gesehen werden kann. Der Barany ist dort der Ohrenarzt und hat 130.000 Haberer zu versorgen und die haben nicht nur Schwindel und Übelkeit gehabt, sondern die haben auch entsprechende Erwartungen, Kopf-Hals-Verletzungen gehabt. Ja? Also nicht nur wegen einem Schützengraben, sondern wegen dieser technisierten Tötungsmaschinerie, die im vollen Bewusstsein auf diese Armeen losgelassen worden sind. Und da hat er dann Beobachtungen, die rezent waren, die andere auch gemacht haben, im Afrikanischen Krieg, im Burenkrieg und so weiter, in die Tat umgesetzt, nämlich Schussverletzungen des Gehirns nicht wie üblich die Kriegsverletzungen auseitern zu lassen, die haben eine Enzephalitis bekommen und sind gestorben, sondern früh zu versorgen. Und hat es auch publiziert 1915. Man darf nicht vergessen, der große Schöpfer der modernen Neurochirurgie, Harvey Cushing, ist 1917 auf den Plan getreten und hat sich dann ausgiebig feiern lassen für seine Frühversorgung der Schussverletzungen des Gehirns. Und jetzt erst beginnt man ihm nachzuweisen, dass er Baranys Veröffentlichungen bewusst verschwiegen hat. Na gut, der Barany wandert ab nach Taschkent, sondern in eine von diesen Stans, Turkmenistan, als Kriegsgefangener und muss dort die Hals-, Nasen- und Ohrenkranken betreuen. Und dann kriegt er den Nobelpreis zugesprochen im Jahr 1915, weil 1914 haben sie keine Lust gehabt, einen Preis, der eigentlich zur Friedenserhaltung gestiftet worden ist und wo die Bertha von Suttner als Sekretärin von Nobel bedacht worden ist. Die haben dann 1915 gesagt, soll der Barany das bekommen. Der war in Kriegsgefangenschaft, der König von Schweden, der Zar von Russland und einige andere haben sich ausgemacht, sie lassen ihn frei. Der fährt nach Stockholm, kriegt seinen Preis und fährt heim natürlich, endlich daheim. Ja? Und dort kriegt er dann ein Disziplinarverfahren, weil die anderen, die waren ja auch nicht ohne, es waren ja lauter Primadonnen, haben gesagt, eigentlich habe ich auch einen großen Beitrag geleistet und dieser Hund hat uns nicht zitiert. Das geht bis jetzt. Es gibt ungarische Autoren, die sagen, die sich darüber aufregen, dass er nicht Ungarisch können hat. Ja, also unheimlich viele Ressentiments. Also der hat keine Stelle bekommen, wurde aber dann von einem ehemaligen Gastarzt in Wien eingeladen, zu ihm zu kommen. Das war der Gunnar Holmgren, ein ganz wichtiger, treibende Kraft der Otologie, nicht nur in Schweden. Und der hat ihn dann dort installiert in Uppsala, der ältesten Universität von Schweden. Und dort hat er die Vestibularis-Forschung weiter betrieben. Er hat auch Bekeschi, den zweiten Nobelpreisträger der Otologie, eingeladen zu kommen. Dem war es aber zu kalt, ja, und er ist erst später nach Schweden gekommen. Dieser zweite Nobelpreis 1961 ist an einen Physiker vergeben worden. Somit bleibt Barany der einzige HNO-Arzt, der jemals einen Nobelpreis bekommen hat. Und hier sieht man ihn auf einem Foto in der Mitte seines Staffs sitzen in Przemysl. Das ist der Barany, das sind alle, die ihm geholfen haben. Das ist ein Patient von Barany. Die haben also diese Gesichtsschädel, die kraniofazialen Verletzungen bekommen, und da hat eben in dieser Festung Przemysl, die 1915 dann im Frühjahr eingenommen worden ist, Barany seine Arbeiten geleistet. Schauen wir mal, was wir bei uns im Spital zu sehen bekommen. Bald werden dort die Prajo-Schilde aufgestellt werden, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit hoffentlich. In der Mitte der Rolandsbrunnen, Josef Heu, Bildhauer, die Gesichtszüge von Karl Lueger, und das erinnert daran, dass die auch damals gewusst haben, dass Karl der Große ja einen runden Sterbetag gehabt hat. Am 28. Jänner 814 ist er gestorben. Jetzt wäre also der 1200. Todestag bald. Hier die Barany-Gasse im 22. Bezirk. Da haben wir den Hirtl. Wenn Sie genau schauen bei der Prosektur, die haben sich geirrt. Das ist die Figur von Hirtl, der 1845 ein Buch über Innenohranatomie, Bogengänge herausgegeben hat. Eine Kultveröffentlichung. Da kommen auch die Walfische vor und alle diese verschiedenen Tiere. Hirtl hat sich beklagt, dass er Meerestiere kaum bekommt. Und das ist die Schrift von Hirtl, die ist aber unterm Rokitansky. Und der hat unten Rokitansky stehen. Ich glaube, das ist allein schon wert, das Ganze mit einem gewissen Bewusstsein zu betrachten. Die Antiken haben auch gewusst, dass das mit der Bewegung nicht so einfach ist. Also die haben gewusst, eine Bewegung in die eine Richtung erfordert eine Ausgleichsbewegung in die andere Richtung. Die Renaissance-Künstler haben das dann den Contrapposto genannt. Und das geht dann durch die ganze Skulptur durch. Und ohne den Contrapposto gibt es keine ordentliche Menschendarstellung. Die Kuppe ist auch etwas, was seit ewigen Zeiten gemacht wird. Die Erdhügel, die versteift werden, haben eine Kuppel. Das Iglu hat eine Kuppel und so weiter. Und die alten Kirchen haben auch eine Kuppel. Aber die sind irgendwie intuitiv da zusammengeschustert, irgendwie mit irgendwelchen Stützkonstruktionen. Und dann ist man froh, dass das herausgekommen ist. Dann hat man begonnen, in der Renaissance das Ganze zu konstruieren, architektonisch. Und einer der Ersten, der das geschafft hat, war Filippo Brunelleschi in Florenz, da am Dom. Und das ist aber keine richtige Kuppel, weil die hat noch Ecken, acht Ecken, oktogonale Form, sehen Sie auch beim Rolandbrunnen. Das ist etwas, was nach Aachen auch führt und nach Ravenna, sehr wichtig in der Dings. Aber die Konstruktion von dem Brunelleschi, dieser Hebeapparatur, die können Sie hier sehen, und hinaufgehen kann man, und da sieht man, dass die moderne konstruierte Kuppel eben zwei Kuppeln hat, eine äußere, eine innere. Und wenn Sie bei uns schauen auf die Kapelle, das ist kein Gulderkapperl, es ist auch keine goldene Kuppel, aber es ist immerhin in dem Stil eine sehr persönliche Ausprägung des damals schon vorherrschenden Kuppelform für den Turmhelm in dieser Zeit 1908 bis 1913. Aber die wahre Kuppel ist die Michelangelo, gestorben 1564, entworfen hat für den Petersdom. Die musste ein bisschen nachkorrigiert werden durch Giacomo della Porta. Aber es ist trotzdem eines der Weltbauwerke, die Michelangelo hinterlassen hat. Und wir müssen nicht sehr weit fahren. Es genügt, wenn wir nach Kärnten fahren. Und da sehen wir in Minimundus eine sehr schöne Darstellung vom Petersdom. Dass diese Kuppelkonstruktion jetzt für die Sinnesempfindung eine ideale Form ist, kann man sehen, wenn man da spazieren geht. Da drüben sieht einer, steht einer, sagt was ganz leise und wir hören es auf der anderen Seite auch. Das hat ja schon der Dionysos in Syrakus gewusst und hat in seine politischen Gefangenen in Dionysos Ohr in so einer Felshöhle eingesperrt. Und was sie dort gemauschelt haben, haben dann seine Gefängniswärter mitbekommen. Kommen wir zu dem, der 1564 geboren ist, im Todesjahr von Michelangelos Galileo Galilei. Der hat sich ja eingebildet, in die Ewigkeit einzugehen, ist er ja auch, aber er hat ein bisschen zu viel Gas gegeben, mit seinen Fernrohrbeobachtungen der Planeten und der Oberfläche des Mondes. Er hat dann behauptet, er habe das Fernrohr erfunden. Da sind die Leute schon ein bisschen sauer gewesen. Und Kepler war dann auch sauer, dass die Schriften von Kopernikus suspendiert worden sind, weil sich Galilei mit der Kirche angelegt hat. Aber das ist eine Originalabbildung von dem Siderius Nuncius, 1610. Und hier sieht man die Zeichnung oder die Abbildung von Galileo Galilei der Oberfläche des Mondes. Das heißt, so perfekte Kugeln waren das da nicht, da oben die Sphären. Und die Sphärenharmonie musste man neu erklären. Also das ist die Rolle von Galileo Galilei und er hat letztlich als Resultat, als bleibendes Resultat die Trägheitslehre gebracht. Und bei der ganzen Vestibularis-Forschung, das wir jetzt hören werden, der Kopfimpulstest ist die Umsetzung der Trägheitslehre in die Gleichgewichtsdiagnostik. Und die haben ja damals noch keine Vorstellung der Gravitationskraft gehabt, die haben ja damals wirklich Jahrzehnte bis Jahrhunderte echte Stoßimpulse in der Physik genommen, um diese Bewegungsgesetze zu formulieren. Dann kommt eine lange Reihe von Forschern, die ich nicht aufzählen möchte, aber einer möchte ich hervorheben, das ist Julius Ewald oder Julius Richard Ewald, der dann an der Taube diese mechanischen Sachen, die zum Beispiel Ernst Mach als erster formuliert hat, hydrodynamische Theorie, umgesetzt hat. Hier sehen wir ein Präparat von seinem Innenohr, das ist die Taube. Und hier sehen wir dann die Reverenz an Friedrich Goltz, der die ganze Forschung sozusagen initiiert hat, das Gestell, wo die Tauben eingespannt worden sind. Und das ist das Interessante. Die Anordnung der Bogengänge, ja, wie eine kleine Partitur der Bewegungslehre, wo praktisch so diese Stauch-Sog-Phänomene im Sinne eines Doppler-Effektes stattfinden, das hat er mit seinem pneumatischen Hammer in einer mikromechanischen Weise untersucht. Da hat er Bogengänge aufgebohrt, das hineingegeben, Impulse gesetzt und dann die Ewaldschen Gesetze postuliert. Und die Asymmetrie, dass das Sog und Druck eine verschiedene Effekt haben, das wurde erst in Schweden durch Wersäll, durch elektronenoptische Aufnahmen geklärt, die dann die Asymmetrie dieser Haarzellen dargestellt haben. Und hier sehen wir ein paar so Zeichnungen von Ewald, die Taube, wie sich die komisch bewegt, wenn man eine Bogengangsläsion macht. Der Frosch, wie er versucht, aufrecht zu bleiben, sehr elegant. Und dann die Stellung der Bogengänge im Schädel, worüber uns Fred Spohr berichten wird. Und damit möchte ich nur eben darauf hinweisen, die Brillentaube, das war schon früh bekannt, dass nur die Brille uns zu einer ordentlichen Vestibularis-Diagnostik verhilft. Dann die Brille selbst, mit viel sehen wird man mit der nicht. Dann die Stellung der Bogengänge im Kopf und dann natürlich die Rolle des Bogengangssystems für die Orientierung des Menschen im ökologischen und sozialen Raum.